Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich heute mit Burkhard Müller-Ulrich.
Mein heutiger Gast hat über das Leben von Goethe und Schiller geschrieben. Er hat eine Biografie Schopenhauers geschrieben. Er ist Nietzsche, Heidegger und E.T.A. Hoffmann literarisch auf die Pelle gerückt, und zwar mit wissenschaftlicher Akribie, aber auch mit poetischer Werf. Guten Tag, Rüdiger Safranski.
Guten Tag auch.
Jetzt haben Sie so viele berühmte Menschen biografisch durchleuchtet. Stellen Sie sich vor, Sie hätten als Nächstes mit Rüdiger Safranski zu tun. Wie würden Sie da rangehen? Was würden Sie aus diesem Safranski herausarbeiten wollen?
Ja, das ist gut gefragt. Es ist auch keine ganz weltfremde Frage, weil wenn man über sich selbst Rechenschaft ablegt, sich selbst verstehen will, dann ist man doch irgendwie ein anderer. Der Max Frisch, der sagte mal so schön, man früher oder später erzählt jeder eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Und so ist eigentlich so eine Distanz ist wirklich ganz gut. Und wenn ich so distanziert mich selber angucke und als Biograf in eigener Sache, dann würde ich mal anfangen mit den ominösen pietistischen Wurzeln, die diese Figur eigentlich gehabt hat und wo ich dann als Biograf sagen würde, ja, also ich würde da weiter forschen, weil ich da glaube, da hält sich was durch, ja.
Also, es gibt ja prinzipiell nur drei Möglichkeiten des Anfangs. Entweder vorn mit der Kindheit oder hinten, also jetzt, Sie sind 81 Jahre alt, oder irgendwo in der Mitte. Sie haben jetzt schon auf die pietistischen Wurzeln hingewiesen, also machen wir es in der gewohnten Reihenfolge von vorn. Sie sind 1945 geboren, 45. Ein Datum, jemand, der 45 geboren ist, der stammt von einer Mutter, die nicht den idealen Moment zum Kinderkriegen erwischt hat.
Ja.
Ihre Eltern sind aus Ostpreußen geflohen und Sie sind aber in Rottweil, das ist so ein kleines Städtchen zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb, geboren worden und dann haben Sie dort auch Ihre Jugend verbracht. Sagen Sie mal was zu Ihren Eltern.
Ostpreußen, die haben das erwähnt. Meine Mutter kam vom Lande, war ein schönes Mädchen, das von der Bauernfamilie, aus der sie stammte, nach Königsberg geschickt worden ist, um sich dort einen Mann zu angeln. Und das ist ja dann auch gelungen. Und sie hat meinen Vater, der hatte Jura studiert und ja, man musste sagen, er wollte dann nicht bei den Nazis im Staatsdienst sein, sondern wollte dann, als er fertig war mit dem Referendariat, wollte er Anwalt werden. Aber er strebte ebenso nach Höherem aus dem Gesichtswinkel meiner Mutter und so hat sie sich den geschnappt. Und so waren die beiden zusammen, das waren dann die Eltern. Ich muss auch sagen, es war ja wohl auch eine richtige Kriegsehe, auch mit Ferntrauung, wie das damals auch möglich war. Ich habe dann später mit meiner Mutter, als mein Vater schon tot war, dann auch mal durchgerechnet, wie lange sie sich eigentlich kannten, als sie dann heirateten, wie gesagt, Ferntrauung, und dann meine Schwester, die anderthalb Jahre älter ist, also die Zuerstgeborene, und dann ich, als die auf der Welt waren, wie lange die eigentlich wirklich zusammen waren. Und da kamen wir eigentlich nur auf so ein paar Wochen. Und ich erzähle das, weil das natürlich auch so eine typische Kriegsehe war. Mein Vater war dann erst an der Ostfront und dann an der Westfront. Und da hat er meiner Mutter zu verstehen gegeben, postalisch, dass es wohl ganz gut wäre, wenn sie 1944 im Sommer Königsberg verlassen würde, weil es da ziemlich gefährlich wird. So ist sie ja dann geflohen mit meiner Großmutter und im Sommer 1944, noch ehe Königsberg vollkommen zerstört wurde, wurde, noch in einem Zugabteil quer durch Deutschland nach Rottweil, weil das, wie gesagt, in der Nähe der Westfront war, da wo mein Vater war, und ich im Mutterleib. Also ich bin sozusagen pränatal vor den Russen geflohen und bin dann wegen der Schüttelei auch ein bisschen früher dann wohl zur Welt gekommen in Rottweil. Man war aber trotzdem ein Reingeschmeckter natürlich, ein Flüchtlingskind und so. Aber insgesamt war das eine für die ganze Situation damals und für die Heimatvertriebenen typische Situation. Dann kommt mein Vater aus dem Krieg zurück und im Grunde ist er ja ein wildfremder Mensch. Deswegen habe ich das erzählt mit den paar Wochen, die da zusammen waren. Aber da ist jetzt eine Familie beisammen in beengten Verhältnissen in Rottweil. Und das war alles wohl sehr schwierig. Ich hatte doch auch den Eindruck, viel, viel Streit zwischen den Eltern. Und da war es dann gut, dass dann die Großmutter, die dann auch die Erziehungsarbeit in der Hauptsache übernahm, weil die Mutter gearbeitet hat, Geld verdient, man war ja arm wie eine Kirchenmaus, hat alles verloren, anschaffen war angesagt, aufbauen und so weiter. Und so war die Großmutter ein ganz wichtiger Halt und die war nun pietistisch. Die war richtig fromm. Auch sehr interessant, dass mein Vater, er war ja nun nicht im Staatsdienst gewesen. Und dann aber, als er dann aus der Kriegsgefangenschaft kam, 2 Jahre später, dann hatte er eine Familie zu ernähren. Und da wollte er dann natürlich in den Staatsdienst als Jurist rein. Und da waren natürlich alle die erstmal da, die im Staatsdienst geblieben waren. Ja? Und er kam einfach nicht rein. Geld für eine Anwaltskanzlei hatte er nicht. Und in den existierenden Anwaltskanzleien, da wurden erstmal die Reingeschmeckten nicht so sehr angesehen. Also kurzum, er musste im Grunde einen neuen Beruf lernen, kaufmännisch, und arbeitete sich dann schließlich da so empor. Also das gehört natürlich auch zu dieser schwierigen Nachkriegsgeschichte. Alles in allem hat das nachher ganz gut funktioniert. Wie viele dieser so Heimatvertriebenen sich dann wieder durch Fleiß und ja, haben sich wieder hochgearbeitet. Und so war das bei meinem Vater auch.
Also ich verstehe, Rottweil ist ja ein sehr kleinstädtisches Milieu. Und
Nein, städtisch. Also da sind sie ganz stolz. Ja, ist ja auch die älteste Stadt in Baden-Württemberg. Übrigens eine richtig schöne Stadt. Ja?
Natürlich, und haben diese Fasnachtstradition.
Mit der berühmten Fasnacht. Also wenn Sie so wollen, um mal gleich vorwegzugreifen, eine gute Nebenfolge einer gewissen Berühmtheit, die ich dann erlangt habe durch meine Bücher, war dann die, dass ich bei der Fasnacht als Kind habe ich immer sehnsüchtig geguckt auf dieses schöne Podium vor dem Rathaus, von dem man aus den Narrensprung am besten sehen konnte, wo dann die Ehrengäste standen. Ja? Und das habe ich mir dann nun also wirklich erarbeitet, erschrieben, dass ich dann auf diesem Podium bei der Fasnacht in Rottweil da oben stehen kann und dem Narrensprung zusehen kann. Das war natürlich der Gipfel der Traumerfüllung, ja.
Aber Sie sind nicht Mitglied einer Narrengesellschaft, einer Fasnachtsgesellschaft geworden selbst.
Nein.
Das ist ja üblich.
Aber auch das ist interessant, man glaubt es kaum, aber es ist so, noch in den 50er Jahren, da konnte man in der Narrenzunft eigentlich nur Mitglied sein, wenn man eingeboren ist. Ja? Und nicht die Reingeschmeckten, die hatten da sowieso keine Chance. Außerdem ist das Narrenkostüm, das ja sehr schön ist, also die Narrenkostüme, ja, die sind aber auch so teuer, das war auch vollkommen unerschwinglich.
Also, jetzt ist der kleine Rüdiger in Rottweil. Er wird vor allem von der Großmutter großgezogen, weil das Elternhaus jetzt nicht so super funktioniert, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Prägende an der Großmutter jetzt, das war der religiöse Einschlag.
Ja, sie hatte ein schweres Leben, hinter sich 5 Söhne, 3 davon waren im Krieg geblieben. war eine einfache Frau, aber streng. So kam man da nur so durch. Später habe ich gedacht, sah immer aus wie der späte Beethoven. Ja, also war ziemlich vital und sah mächtig aus und war eben richtig fromm. Die in dieser pietistischen Art der Aufteilung der Welt, das Geistliche und das Weltliche. Und das war eine klare Ordnung. Mein Vater, der war weltlich, meine Mutter auch. Meine Mutter ging tanzen. Mein Vater hat jedem, der es hören wollte, erzählt, dass er Heide ist. Und da ist aber nun die Großmutter, die dieses andere Reich des Geistlichen vertritt. Und die schleppte uns dann auch in die Stunde, uns, dann meine ich dann meine Schwester doch dazu. Dann sind wir, das war am Sonntagnachmittag um 14 Uhr, und da sitzen dann ein paar alte Männer, mal einer mit Bart, und die legen dann nochmal das Wort Gottes aus. Ich muss aber sagen, es war eigentlich so ganz schön. Man so halb schläfrig hört man den Worten zu. Und das ist dann auch so eine Gemeinde. Und da gab es dann doch so ein paar Gleichaltrige auch. Also es war irgendwie so ein ganz angenehmes, schönes, befriedeter Moment. Leicht schläfrig für unser einer in dem Alter. Aber es gab da eine Situation, die ich damals noch nicht, aber jetzt hinterher für archetypisch halte. Auf dem Weg zu der Stunde, wie es dann hieß, um 2 Uhr, musste man immer am Kino vorbei. Und an diesem Kino war am Sonntag gerade um 2 Uhr war die Jugendvorstellung. Und dann mussten wir scharf rechts abbiegen, um dann in das Stundenhaus zu kommen. Ja. Und diese Abzweigung, dass es jetzt hier nicht zum Kino geht, sondern hier in die Stunde am Sonntag um 2 Uhr, das war etwas Prägendes, muss ich schon sagen. Und ich würde jetzt mit dem Blick von hinterher sagen, das hat schon so eine Basis gelegt für alles, was mit dem Wort zusammenhängt. Für das eben jetzt noch dann erstmal für das Geistliche, aber vom Geistlichen übergehen zum Geistigen, dass man ein Buch so auslegen kann und dass man darüber so viel reden kann und. Das war schon was ganz Interessantes. Aber es war dann für mich jedenfalls doch sehr wichtig, dass ich in unmittelbarer Nähe auch die zweite Welt hatte. Ja, ich sagte ja schon, die Eltern waren überhaupt nicht pietistisch. Und so hatte diese Welt der Großmutter zugleich was Optatives, war sozusagen eine Option, aber war nicht das Ganze. Und das halte ich doch für sehr, 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 sehr wichtig. Ich meine, salopp gedacht, ich habe da eigentlich so gemerkt, dass es eigentlich ganz schön ist, mindestens zwei Welten zu haben und nicht nur in einer zu sein.
Wo sind wir jetzt zeitlich? Also Rüdiger ist jetzt in der Pubertät, er geht aufs Gymnasium, und zwar aufs humanistische Gymnasium. Gab es da eine Auswahl und wer hat die getroffen?
Naja, das hat mein Vater getroffen. Immer der Sinn fürs Höhere, das musste das humanistische Gymnasium sein. Es musste Latein sein, am besten auch Griechisch. Ja, so.
Also, Sie haben Latein und Griechisch gelernt?
Ja, ja, also das war ein richtiges Hardcore-humanistisches Gymnasium, ja. Und im Übrigen auch eine, wie ich überhaupt sagen will, also eine tolle Schule, muss ich wirklich sagen. Ich habe eigentlich fast nur gute Erinnerungen daran, besonders in den letzten Jahren, das Glück, sehr, sehr gute Lehrer zu haben. Das Beste, was man sagen kann, ist ja, dass es da viele, viele Anregungen gab, ja, weil die gleich hellhörig waren bei Griechisch. Da hätte ich ja auch gedacht, dass man da den Griechischunterricht eben dann nicht nur hatte, um die schwierige Grammatik und die schwierigen Wörter und die unregelmäßigen Wörter zu lernen, sondern dann auch vor allem in den letzten 2 Jahren eintaucht auch in die griechische Kultur. Das hat nun gar nicht funktioniert. Das war nicht, aber in anderen Fächern war die Schule sehr gut, ja.
und kam ihren literarischen Talenten, sage ich mal, entgegen, weil Mathematik, nehme ich jetzt mal an, spielte in ihrem Leben nicht so eine große Rolle.
Spielte nicht so eine große Rolle, ja. Erst jetzt ist mir das auch so aufgegangen, warum der Widerstand auch so ist, weil ich ja jetzt gerade, ein Buch kommt im Sommer raus über menschlicher Geist und KI, wo ich dann über den toten Geist und den lebendigen Geist schreibe. Und da ist ja klar, die KI ist ja gerade deswegen bei der Mathematik so gut, weil die Mathematik toter Geist ist. Also es gibt einen fast sogar natürlichen, wenn man nicht eine besondere Begabung hat, erstmal natürliche Abneigung gegen das rein mechanisch-rationelle, was in der Mathematik drinnen liegt. Und wir favorisieren natürlich immer eher das Spontane, das Freie, das Lebendige. Nein, der Anteil des toten Geistes in uns, den wir aber auch brauchen, mit dem war ich im Mathematikunterricht nicht befreundet. Ja.
Was meinen Sie mit, wir brauchen den toten Geist?
Der steckt in allen Instrumenten, die unseren Wohlstand erzeugen. Ja, die steckt in der materiellen Zivilisation, steckt ja natürlich drin. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass die toten Elemente nicht überhand nehmen.
Wir bleiben noch ein bisschen auf der pietistischen Spur. Also dann kam das Abitur, 1964 haben Sie es abgelegt und dann ging es los mit einem Theologiestudium. Das reimt sich natürlich mit dem, was Sie eben schon ausgeführt haben. Und es fällt mir ja auch auf, dass die großen Bücher, die Sie geschrieben haben, Nietzsche, Schopenhauer, E.T.A. Hoffmann, das sind ja auch alles Protestanten. Also Heidegger weniger, der hatte so eine katholische...
Ja, der ist wirklich katholisch, ja, ja, obwohl er kryptoprotestantisch auch war, ja, ja.
Ist das ein Mitgrund, warum Sie sich für diese Geistestitanen besonders erwärmt haben?
Nein, so kann ich mich da nicht anfreunden mit dem. Es ist ja so auch, schauen Sie, so eine Figur wie Goethe. Mich haben schon Figuren interessiert, die in keiner Weise dogmatisch festgelegt sind, sondern geräumige Geister. Deswegen war das auch so eine Wohltat, sich bei diesen Figuren aufzuhalten, weil da so viel geistiger Raum da ist. Wie ich überhaupt vielleicht noch dazu sagen muss, wenn ich mit dem Pietismus angefangen habe vorhin in unserem Gespräch, ja, und wir jetzt bei meinem Theologiestudium anfangen sind, dann hört sich das eigentlich fast so an, als sei das so eine direkte Linie. Aber dass ich dann Theologie studieren wollte, das war dann eigentlich schon nach einer Phase, die ich erst mal, oh Gott, ja, existenzialistisch Sartre gelesen. Also da war dann in den letzten beiden Schuljahren waren so ganz spannende Anregungen dazugekommen. Oder dann cineastisch war ich dann unterwegs und habe in Rottweil für einen Filmclub angeleitet und für jeden Monat einen Film bestellt, der dann im Kino vorgeführt wurde. Also das, was ich beim Gang zu den Pietisten wo ich immer rechts abgebogen bin, das habe ich dann erstmal in vollen Zügen realisiert. Also das Theologiestudium war im Grunde so eine, am Ende der Schulzeit, war eine intellektuelle Faszination. Ja? Das hatte nicht einfach so diese pietistischen Wurzeln, sondern das war so eine Art Neuerfindung für mich selber. Sie haben ja auch lange im Südwestradio gearbeitet. Ne?
Mhm,
ja. Ja, und da gab es doch die Aula.
Ja,
ja,
ja.
Und die haben wir dann gehört. Und da hörte ich Vorträge von Karl Barth und Paul Tillich, von diesen Koryphäen des theologischen Geistes des 20. Jahrhunderts. Und das war so faszinierend. Das war nicht Frömmlertum, das war ein geistiges Abenteuer. Ja. Und als ich dann noch hörte, dass Karl Barth Pfeife rauchte, dann habe ich mir dann gleich auch eine Pfeife zugelegt und so weiter. Also das war noch eine neue Motivation. Die hielt aber dann nur einen Sommer lang. Das gehörte dann zum Theologiestudium damals, dass man dann ein diakonisches Jahr macht. Das war dann bei mir nur ein halbes. Dann habe ich in einem Heim für schwer erziehbare Kinder gearbeitet und das war unglaublich wichtig für mich. Aber ich habe auch dann Abstand genommen von dem Plan der Theologie zu studieren, habe das studiert, was mich dann doch auch an der Theologie besonders fasziniert hat, nämlich das Philosophische. Ich habe dann Philosophie und Literatur studiert, ja, und damit dann angefangen.
Waren Sie als Schüler Eigenbrötler oder mehr so sozial, extrovertiert, ein lustiger Kamerad?
Dann so dazwischen. Eigenbrötler nicht, aber so intensive Freundschaften. Nicht zu viele, sondern so. Auch da wieder gab es für mich so zwei Welten. Das waren einerseits so mehr intellektuelle Freundschaften in der Schule und dann gab es so sentimentalere Freundschaften, die hingen mit der Pfadfindergeschichte zusammen. Aber wir waren dann nicht mehr bei den Pfadfindern, sondern wollten diese Verrückte, die bündische Jugend, ja, Nerotta und Burg Waldeck und so weiter, so stark romantisch. Und da waren wir dann auch unterwegs und haben rumgetrampt da in Frankreich und so. Es gab sozusagen eine stärkere intellektuelle Freundschaft und diese Freundschaften. Also ich war schon auch eher ein Freundschaftsmensch, aber nicht so sehr in die Breite, sondern so mehr nach Intensität Ausschau haltend, ja.
Und in der Familie, das Verhältnis mit der Schwester, wie war das oder wie ist das noch? Lebt sie noch?
War sehr gut, sehr gut. Meine Schwester, die war eine sehr, sehr hellwache, hochbegabte, intellektuell auch neugierige, die mit der Mädchenrolle haderte und mit der Jungfrauenrolle, wie es damals dann ihr dann angemutet wurde und die Tanzstunde verweigern wollte und so weiter. Also sie war gegenüber den damaligen Mädchen- und Frauenbilder störrisch. Also ohne dass aus ihr jetzt so eine radikale Feministin geworden ist, überhaupt nicht. Aber sie war sehr eigenwillig und das war eine sehr gute Beziehung bis heute, ja.
Jetzt hatten Sie vorhin ein schönes Wort gesagt, Sie hätten sich für geräumige Geister interessiert. Jetzt schließen wir mal diese theologische Phase ab, die ist vorbei und Sie ziehen nach Frankfurt zum Studium und finden jemanden als Lehrer, von dem ich mich jetzt frage, ob er wirklich ein geräumiger Geist war, ob das darunter fällt, Adorno.
Naja, also aus der damaligen Perspektive sowieso, das war ein, ich meine, wir schreiben jetzt das Jahr 64, 65, ja, das war noch vor der 68er-Zeit. Adorno war ja schon ein Star. Ich werde nie vergessen, dann in dem Hörsaal, da oben im Hörsaal 1, wo 800 Leute Platz haben, denn das war eine Vorlesung über Metaphysik und Geschichte oder sowas. Und da sitzt man ganz ehrfurchtsvoll und dann ist dieser Virtuose, ja, der Worte, der Adorno, der sprach ja so, wie er schrieb. Das waren Hypotaxen, das war eine Perlenschnur von schönen Worten, die da rauskam. Und alles ohne Manuskript. Also man war also, das war ein Zauberer, ja. So empfand man das. Ich werde auch nicht vergessen, diesen Moment ganz am Anfang, als dann huschte ein Assistent herunter. Das war so eine Schräge, der Hörsaal. Und der Assistent, ich weiß jetzt nicht, wer, ob das Schnädelbach oder ob das Schweppenhäuser oder was war, kannte ich ja alle gar nicht. Eine leicht gebückte Haltung. Und der dachte dann, Herr Professor Adorno wird heute etwas leiser sprechen, er ist erkältet. Ja. Und dann dachte ich, ja, das ist wirklich große Philosophie, wenn man das nicht mehr selber sagt. Es war wirklich ein toller, es war auch intellektuell natürlich faszinierend. Man verstand die Hälfte. Nur oder noch weniger. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass das ja gar nicht schlecht ist, ja. Und deswegen, Adorno war jemand, der holte einen garantiert nicht ab. Heute wollen sie einen alle abholen, ja. Der holte einen nicht ab und man musste gucken, dass man sich irgendwie einklinkte und etwas verstand. Und was man wirklich sehr schnell verstand, ist, dass wir eigentlich insgesamt, was das Leben betrifft und die Gesellschaft betrifft, in der falschen Veranstaltung sind. Es stimmt alles nicht. Also auf diese brillante Weise wurde einem klargemacht, das stimmt nicht, worin man lebt. Aber man lebt dann doch. Und er verneigte sich im Übrigen auch vor zwei, drei Gräfinnen, die da vorne saßen. Ja, das gehörte auch mit zum Stammpublikum. Und man hatte auch im Gespür, dass das ja ein Geist ist, der radikale Kritik formuliert, aber trotzdem für sich selbst ja doch eine Lebbarkeit gefunden hat. Ja, ich habe später dann mal ein Buch geschrieben über das Denkbare und das Lebbare. Ja. Und diese Differenz zu bewirtschaften, da war der Adorno auch eine ganz große Nummer.
Überforderung ist ja sicher ein Geheimnis der Pädagogik.
Auf jeden Fall, ja.
Was man heute in diesem verschulten Universitätsbetrieb nicht mehr unbedingt sagen kann. Wir kommen jetzt so langsam in eine Zeit, die nicht wirklich von geistiger Geräumigkeit zeugt, das Jahr 68 und die Folgen. Das war ja dann schon eher ein Diskurs der Enge, an dem Rüdiger Safranski teilgenommen hat als Gründungsmitglied der Maoisten, KPDAO.
Ja, ich möchte aber noch eine Unterscheidung machen, was diese 68er-Zeit betrifft. Die ist für mich jedenfalls von meinem Leben her sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch für andere. Es gab wirklich zwei deutlich unterschiedliche Phasen. Stichwort Geräumigkeit. Die erste Phase, das ging dann eigentlich schon 66 los und dann 67 als ein Wandel des Lebensstils sich vollzog. Eine kleine Kulturrevolution. Ja, auf einmal redete man sich mit Du an. Die ganzen libidinösen Verhältnisse wurden anders. Das war dann auf einmal eine gesellschaftliche Geräumigkeit. Das war ein Moment von Befreiung auch. Obwohl ich das vorher nicht als bleierne Zeit empfunden habe, überhaupt gar nicht. Aber es war doch eine ganz deutliche Zäsur, dass das Leben, nicht die Meinungen nur, sondern das Leben sich geändert hat. Ja? Und diese libertinäre Phase, die so zwei, drei Jahre, so von 66 bis Ende 69 allenfalls, sich änderte, das ist im Erlebnis doch eine ganz andere Phase als das, was dann in den 70er Jahren losging, wovon dann der Maoismus, diese Sektenbewegung, ein Teil ist. Ich meine, das klingt ja so KPDAO, Aufbauorganisation. Ja, es war eine dieser vielen maoistischen Grüppchen, die jetzt die Organisationsfrage stellte, wie man dann damals sagte. Und das war, da haben Sie vollkommen recht, und auch in meinem Erleben ist das so, das war eine dramatische Verengung der Horizonte. Und ich rätsel eigentlich immer noch ein bisschen darum, wie so etwas möglich war. Es hatte in meiner Wahrnehmung fast so etwas wie eine Selbstbestrafung, dass man sich für diese Courage und für dieses Dionysische, ja, das war, wenn man an die Musik denkt, die damals eine Rolle spielte, es war ein bisschen was vom Dionysischen, was da geschah, dass man sich gewissermaßen selbst bestrafte und dass man sich auch von diesen geistigen Exzessen auch bestrafte durch Selbstmarginalisierung, durch intellektuelle Selbstmarginalisierung. Also als wir dann in der Organisation gearbeitet haben, dann war das so etwas wie eine freiwillige Selbstverbeamtung, die man dort vornahm, ja. Eine Selbstinstitutionalisierung. Wir waren dann unterwegs mit Arbeitsbehörden, man arbeitete, man ging ans Werktor, wollte das Proletariat von seinen Projekten überzeugen, das war aber alles natürlich lachhaft. Die Erfolge waren null.
Zumal Sie doch mit Ihrem Interesse an den Lebenswerken berühmter Literaten eigentlich vollkommen auf der anderen Seite standen. Sie waren ja ein Vertreter der bürgerlichen Wissenschaft. Das hat Sie ja schon immer fasziniert. Philosophie und sowas. Also, das sind ja dieselben.
Ja, sehen Sie, da kommt das jetzt. da kommt das in den zwei Weltenleben. Ich habe nämlich in dieser Zeit, ja, in diesem, das war so zwischen 70 und 74, war ich da im Maoismus unterwegs, ja. Und ich habe da eigentlich ein Doppelleben geführt. Das ist mir später so richtig deutlich geworden. Da gab es das Geistige und das Weltliche. Jetzt kann man sagen, ja, was war jetzt was? Also, mitten in der maoistischen Zeit habe ich nicht aufgehört, meine Lieblingsautoren zu pflegen. Meinetwegen in der literarisch war das dann so jemand wie Proust zum Beispiel. Da war ich ein großer Fan. Philosophisch fing ich da an, mich in Schopenhauer zu vertiefen. Da habe ich dann später ein Buch gemacht. Das heißt, ich habe das eine gemacht und das andere nicht gelassen. Obwohl man sagen muss, selber als mitverantwortlicher Akteur, selber habe, würde ich mal so sagen, habe ich doch schon erlebt, was totalitäre Versuchung sein kann. Ja, sozusagen das Leben unter dieses politische Privat zu stellen und mit diesen Konzepten, das ist schon, da kommt man ins Grübeln, was man als halbwegs kluger Mensch dann trotzdem für einen Unsinn machen kann, ja.
Wir sind inzwischen in Berlin, 70er Jahre. Natürlich freie Universität, das war ein Zielpunkt aller progressiven Ideen. Das waren natürlich auch diejenigen, die der Bundeswehr entgehen wollten als Studenten. Das war die Frontstadt, das war tatsächlich hochinteressant. Wenn wir jetzt mal von hinten drauf schauen, Berlin heute Hauptstadt, sind Sie ab und zu noch da?
Ja, ja, wir leben hier im schönen Haus in Badenweiler seit 2009. Aber eine Wohnung in Berlin haben wir noch behalten und wir gehen auch immer wieder gerne dorthin, obwohl man, ich würde schon sagen, es ist mit Recht, sagt man von Berlin, das ist die am schlechtesten regierte Stadt in der Bundesrepublik. Es ist natürlich, Züge der Verwahrlosung und der Verkommenheit sind natürlich deutlich, aber auf der anderen Seite ist es natürlich nach wie vor eine aufregende Stadt.
Berlin spielt auch eine Rolle, weil Sie dort die Berliner Hefte mitgegründet haben. Das war jetzt eine klassische Zeitschrift, die sich an ein geistig interessiertes Publikum richtete. Ein bisschen eine Konkurrenz zum Merkur, vielleicht auch zum Monat. Der Monat, wie sich dann später herausstellte, war ja CIA finanziert.
Ja, aber eine gute Zeitschrift. Ja.
War eine sehr gute Zeitschrift. Es waren alles gute Zeitschriften. Auch der Merkur, damals von Hans Peschke gegründet, lange Zeit geleitet. Dann gab es da ein paar Umzüge. Endete schließlich auch in Berlin. Was bedeutete diese publizistische Tätigkeit für Sie?
Naja, das schließt ganz gut an, als wir vorher beim Maoismus waren in dieser Phase, als ein Teil auch meiner Mitgenossen von damals sich auch so wie ich lösten von dieser Szene. Da war so zum Beispiel Helmut Lehten mit dabei und Kittsteiner. Also da waren wirklich auch gute Leute. Das war ein Glücksfall. Da machten wir diese Zeitschrift. Ab 77 war das dann. Und die Redaktionsräume waren dann am Wochenende auch eine Kneipe oder war also als Kneipe auch genutzt. Und das war eine Plattform und ein Milieu, in dem man auf wunderbare Weise auch öffentlich die Torheiten auch verarbeiten konnte, die man eben begangen hatte. Ja, also eine Reflexion über diese linke Geschichte, ja, die begann in diesen Berliner Heften. Die dauerte ja nur von 77 bis 82, dann war das dann vorbei, aber war so ein, doch auch ein Mittelpunkt einer intellektuellen Diskussion, aber mit Blick eben auf, ja, es war eine linke Zeitschrift, die aber mit diesen linken Verfehlungen und Verkrampfungen und auch bis ins Kriminelle gehende Verwahrlosungen damit abgerechnet haben und sich damit über Wurzeln verständigt haben, die zu einem solchen Unsinn auch geführt hat. Und da damals ja die Szene ziemlich breit war, war das auch ein wichtiges Organ. Im Übrigen, als Sie vorher die anderen Zeitschriften nannten, wir in Berlin damals, da am Platze waren jetzt mehr die unmittelbaren Kombattanten, Kontrahenten oder aber auch mit denen man kooperierte. Das waren so Zeitschriften wie Freibeuter, die der Wagenbach machte, oder Ästhetik und Kommunikation, die der Knödler Bunte gemacht hat. Und Berliner, das war mehr so ein Pool, das war jetzt aus dieser unmittelbar aus der linken Bewegung entsprossene Reflexionsorgane, die versuchten, die Vernunft wiederherzustellen, ja.
Das ist interessant, weil Sie über diese Reflexionsorgane sprechen, die ja im Grunde zuließen, Häresie und Dissidenz.
Ja, forderten geradezu, ja.
Es wurde jedenfalls nicht übel genommen. Und das hat sich ja sehr geändert. Unsere Gesellschaft und auch der ganze Diskurs hat sich ja so zersetzt, dass man sofort als Feind markiert wird, wenn man auch nur leise Zweifel äußert.
Also gemessen daran, Polemik und so weiter musste ja auch sein, aber diese stumpfe Polarisierung, die gab es so nicht, ja.
Wir waren bei den Berliner Verhältnissen stehen geblieben und bei Berlin frage ich mich immer, wie kann man freiwillig nach Berlin gehen? Damals gab es gute Gründe dafür, aber Sie haben Ihre Wohnung immer noch behalten. Sie finden es immer noch ganz nett dort. Was sind denn die anderen Orte, die Sie gern aufsuchen? Also Berlin ist ja jetzt nicht ein Locus Amoenus für einen Intellektuellen, oder?
Naja, wir waren auch eine Weile lang neben Berlin in München. In einer schönen Zeit, dann das waren 2004 bis 2009. Also München ist aber wirklich jetzt auch im Vergleich zu Berlin, ist das ein ganz anderes Biotop. Das ist natürlich einerseits Schickeria, auf der anderen Seite dieses gemütliche. Berlin ist natürlich... Das vibriert natürlich, das ist auch noch so eine dauererregte Stadt, das auch, ja. Aber Dauererregung erträgt man ja nur oder kann sie nur genießen, wenn man sie befristet wahrnimmt.
Ja. Und wenn man sonst nichts zu tun hat.
Und wenn man sonst nichts zu tun hat, ja, gut gesagt, ja. Und deswegen, also für mein Arbeiten jetzt und für das Leben hier, ist Badenweiler ja ganz wunderbar. Und da ich jetzt nicht so jemand bin, der immer nun glaubt, man müsse immer auf der Höhe sein, ich lasse mich auch gerne zurückfallen, so wie der wunderbare Philosoph Odo Marquardt mal sagte, man muss nicht immer Avantgarde spielen, man kann sich zurückfallen lassen, irgendwann mal kommen die anderen um die Kurve gebogen und da ist man dann sowieso vorne, ja, eine Weile lang, ja. Also eher dieses Spiel, ja, immer auf der Höhe zu sein, braucht man auch gar nicht mehr mitmachen. Und dafür ist dann Badenweiler für den Beobachtungsplatz auch ganz gut. Ich muss natürlich auch dazu sagen, Beobachtungsplatz ein bisschen aus der Loge, ja. Man hat so sehr bequem.
Als ich vorhin nach Lieblingsorten fragte, meinte ich übrigens nicht nur Deutschland, also nicht nur Berlin, München, Badenweiler, sondern auch ausländische Orte, die ja manchmal auch einen unglaublichen Magnetismus ausüben. Man fühlt sich da anders plötzlich, wenn man, für manche ist es Italien. Wie ist Ihr Verhältnis? Welches sind Ihre Lieblingsländer?
Naja, also ein Lieblingsort, das ist Amsterdam. Hat sich zwar jetzt auch wieder verändert, aber da bin ich immer unheimlich gerne gewesen. Hängt auch zusammen mit der intensiven Freundschaft, die ich da hatte mit C.S. Noteboom, ja. Und das war dann auch immer ein Grund nach Holland und Amsterdam. Und ich muss sagen, diese Mischung aus Calvinismus und Liberalismus und auch Anarchismus da in diesem Land, war jedenfalls bis vor kurzem war das noch eine sehr, sehr schöne Mischung. Aber auch Amsterdam ist natürlich durch das Übermaß der Migration ist ja auch in einen ganz anderen Zustand mittlerweile versetzt. Aber wenn Sie so fragen, ich meine, ich bin kein Fremdsprachengenie, ja, also da tue ich mich sehr, sehr schwer. Also deswegen diese, wie mein Freund Sloterdijk, der wunderbar sowohl in Frankreich als auch in der angelsächsischen Welt unterwegs sein kann, dazu fehlt mir dieses Fremdsprachenvermögen, was ein bisschen auch mit meinem Hörschaden zusammenhängt. Also insofern bin ich da nicht so ganz selbstverständlich da unterwegs, aber eine Sache war dann doch jetzt in meinem Leben, seltsamerweise sind meine Bücher gerade auch in der spanischsprachigen Welt sehr große Erfolge gewesen und zum Teil immer noch in Südamerika. Das Goethe-Institut, das hat mich noch und noch in Südamerika rumgescheucht, das, was ich gerne gemacht habe. Und das liebe ich, diesen Kontinent, diese Städte, dieses Publikum, die Leute, alles, was ich da so erlebt habe, in Buenos Aires auch. Und also, da wird es mir warm ums Herz, wenn ich an diesen Kontinent denke, ja.
Wir haben gerade kurz gestreift, dass natürlich zum Schreiben eine gewisse Disziplin gehört. Da wollte ich eigentlich anknüpfen noch, was Sie beschrieben haben, unter welchen Umständen Sie in Ihrer Loge in Badenweiler jetzt eigentlich ganz gut platziert sind. Mal rein technisch gefragt, sind Sie Frühaufsteher? Haben Sie Schreibrituale?
Ja, doch, also wenn ich in der Phase des Schreibens bin, wenn ich in der Phase des Recherchierens bin, des Lesens, des Aufnehmens, des in die Kladde vollschreiben und Notizen machen und so, da ist es dann wieder so ein bisschen anders. Wenn ich dann zum Schreiben komme und ich mache das, bei mir in der Regel ist das immer so, ich recherchiere, mache Konzepte, überlege und dann fange ich an zu schreiben. Und dann schreibe ich auch das, denn das gilt für alle Bücher, die ich bisher geschrieben habe, außer dem allerletzten. Dieses Buch über die KI und den Geist, für alle anderen gilt, die sind vom Anfang bis zum Ende geschrieben. Ja, also ich fange am Anfang an und höre am Ende auf. Und wenn es dann das letzte Kapitel ist, dann ist es auch immer so, dann, wie heißt es so schön, ich setze mich in Tränen nieder, weil dann ja mein Protagonist tödlich endet. Das haben die Biografien so an sich, dass sie immer dieses Ende haben, ja. So, und dann bin ich auch fertig, ja, und meistens ist es auch immer ein durchgeschriebener Text, also nicht ein Kapitel und dann dies und das. Und dann in dieser Phase, da habe ich sozusagen so Thomas Mannsche Rigorosität, dann geht's wirklich morgens 3 Stunden, Mittagspause, nachmittags Spaziergang, nochmal so 2 Stunden, so lange. Also ich mach's nicht so, wie der Schopenhauer war der Meinung, überhaupt nur die ersten 2 Stunden. Am Tag kann man was Vernünftiges zustande bringen und fügte dann auf seine grimmige Weise hinzu. Und es steht um die deutsche Literatur und Philosophie so schlecht, wie es steht, weil immer über diesen Zeitraum hinaus geschrieben wird. Deswegen wird so viel Unsinn geschmiert. Ja, so. Also, so ist es bei mir nicht.
Also bei Thomas Mann, glaube ich, steht an einer Stelle, dass Frühaufsteher eigentlich Spätaufsteher sind, aber wegen des schlechten Gewissens früh aufstehen.
Also es ist nur so, der schlechte Gewissen ist kein richtiger Motor. Also im Ernstfall muss man tatsächlich auf diesen Inneren, da darf man dem Über-Ich keine Chance lassen, sondern da muss man horchen auf den eigenen Rhythmus und wenn der einem sagt, so musst du das machen, dann muss man diese Agenten im Namen des Höheren, des schlechten Gewissens, die muss man aus dem Felde schlagen. Das ist nämlich dann so, das muss ich noch dazu sagen, das ist bei mir jedenfalls so. Wenn ich das dann so mache, dann trägt das Ritual und die Regelmäßigkeit und der Rhythmus, der bekommt eine Tragequalität. Der treibt einen weiter, sogar auch ohne Hysterie. Also das funktioniert schon ganz gut, ja.
Apropos Motor, der Treibstoff hilft ja manchmal, ein Glas Wein oder lieber nicht beim Schreiben?
Direkt beim Schreiben, nee, aber so gegen Ende dann, so am späten Nachmittag dann schon. Aber ansonsten ist Wein ist für mich die andere Form des Geistes, ja. Also das ist unverzichtbar. Und wenn ich diese Knisterkrebse jetzt so höre, diese Ärzte, die dann immer wieder was Neues klären, ja, und den Wein dann verbieten wollen, manche, also da merkt man auch, ja, wie soll man sagen, das ist auch eine Kulturvergessenheit. Nein, also der Wein ist schon was ganz Tolles. Wir könnten eine ganze Stunde über Wein auch reden.
Ja, und ist ja auch wirklich ein Kulturgut ohnegleichen. Vor allem in Baden, wo Sie leben, weiß man das. Was haben Sie am liebsten, weiß oder rot, wenn man das so sagen kann?
Rot. Ja, Sie haben mir doch auch mal einen schönen Brunello zugeschickt.
Das dürfen wir den Hörer nicht verraten.
Ja, das verrate ich jetzt, ja.
Sind Sie ein Genussmensch?
Ja, ich bin ein Genussmensch, auf jeden Fall.
Was ist ein Genussmensch?
Ein Genussmensch ist der, ich bei den Genüssen sagte, was Kostbares gibt's nicht als genießen.
Also jemand, der sich vom Pietismus weit entfernt hat.
Ja, ja, da wirklich weit entfernt, ja. Vielleicht nur so, ein richtiger Pietist empfindet ja Genuss. Wer nur vom Über-Ich her glaubt, der bringt nichts zustande. Aber so ein richtiger Pietist, der ist nicht von seinem Über-Ich gefoltert, sondern der hat einen anderen Schwerpunkt gefunden. Und dann ist ja auch okay, ja. Der wird ja auch kein Fanatiker, ja. Also es kommt eigentlich immer darauf an, ob man etwas aus der Mitte heraus macht und nicht aus dem Seitenblick, nicht aus dem Hochblick, nicht aus der Unterwerfung, ob man was aus der Mitte heraus macht und ob man die Mitte findet, aus der man heraus was machen kann.
Also wir sprechen natürlich über leibliche Genüsse, dazu gehört auch das Essen. Dazu gehört auch die Frage Luxus und Verschwendung. Welches Verhältnis hat man dann dazu, wenn, sagen wir mal, eine Mahlzeit als Kunstwerk kreiert wird und dafür einen Preis kostet, bei dem viele Menschen in Ohnmacht fallen?
Naja, das machen wir auch manchmal. Und das sind solche Momente, wo man einen inneren Teppich ausrollt. Ja? Und sowas ist ja schön. Und dazu gehört dann auch der höhere Preis. Und dann macht man es halt seltener, weil ich ja kein Krösus bin. Aber Gottlob, ich mir das ab und zu leisten kann. Ich sag dann auch immer gerne, weil wir vorher beim Wein waren, ja. Ich sag dann schon, wenn ich dann jetzt einen Wein kredenze, sage ich schon gerne dazu, nicht um zu renommieren, sondern damit ein innerer Teppich ausgerollt wird, sage ich dann schon dazu, in welchem Preissegment wir uns befinden, ja. Weil ich das auch bei mir selber feststelle. Man hat eine andere Aufmerksamkeit und eine andere Andacht. Also bei Ihrer Frage in den Genießen steckt das eigentlich auch mit dem Genuss, würde ich ja sagen. Damit man genießen kann, muss man auch sich innerlich darauf vorbereiten, ja. Und das ist auch das Schöne. Das kennen Sie auch. Man freut sich dann, man Vorfreude, ja. Ich beobachte ja sowieso, dass das Sinn für Rituale immer mehr verloren geht. Also Rituale sind genusssteigernde und intensivierende Komponenten unseres Lebens, ja. Und deswegen bin ich auch ein Genussmensch, aber gerade deswegen ein sehr ritualisierter Mensch auch.
Jetzt müssen wir zum Schluss noch auf einen Punkt kommen, der auch schon wieder eine Weile zurückliegt. In den Nullerjahren, da waren Sie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr gesucht, ein sehr beliebter Interviewpartner, gerade auch, wie es unsere Hörer jetzt wieder gemerkt haben, weil Sie so prolix sind, weil Sie so gut darstellen können, so in Worten schwelgen. Ein öffentlicher Intellektueller mit einer gewissen Bühnenpräsenz. Sie waren hervorragend im Radio- und Fernsehstudio, auf Lesungen. Apropos Fernsehen, das war vielleicht einer der Höhepunkte jetzt in der Massenwirksamkeit. Da hatten Sie ja zusammen mit Peter Sloterdijk dieses philosophische Gespräch, das philosophische Quartett. Ich glaube, das ging 10 Jahre lang.
Ja.
War für viele ein geistiges Vergnügen und ein Hochamt des Wortes. Und dann, Herr Safranski, kam ein Absturz wegen einer Frage, und Sie haben das Wort vorhin schon mal so eingeschmuggelt, Migration. Da haben Sie etwas gesagt, was übel aufstieß und was dazu geführt hat, dass Sie zur Persona non grata auf öffentlichen Wellen wurden.
Naja, das ist doch auch etwas charakteristisch für unsere Situation. Es war zwar dann so, dass ich wurde verleumdet, angegriffen und gut, das philosophische Quartett, das war dann 2012 zu Ende. Es war nicht ein vollkommenes Verschwinden von der Bühne. Aber es wurde doch deutlich eingeschränkt. Ja, ich muss dazu sagen, aber das gehört zu diesem Land. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass ich dann trotzdem, also das war 2015, als ich in Faschiss erstmal geriet und die ganze Polemik wegen meinem Statements und meinen Urteilen in Bezug auf die Immigration. Ich bekam aber trotzdem noch 2 oder 3 Preise, sogar sehr hoch rangierte Preise, den Nationalpreis und so weiter. Also wir leben Gottlob noch nicht in einer Situation, wo jetzt hier alles abgeräumt. Also wir leben in keiner totalitären Situation. Wir leben zum Glück immer noch in einer Situation, wo das freie Wort möglich ist. Allerdings kriegt man dafür auch Prügel. Ich finde es zwar immer noch, also das Geheimnis, warum überall in Europa und aber auch in Amerika die große Krise da ist, ist natürlich schon die Migration. Das hat eine gigantische Bedeutung. Unsere Kulturen werden mit solchen millionenfachen Wanderbewegungen, früher hatte man das Volkswanderungen genannt, natürlich nicht fertig. Und wenn man da unverantwortlich zu Werke geht, nicht nur kontrolliert, sondern wirklich auch zum Teil Grenzen zumachen muss, sonst geht es überhaupt nicht. Wenn man da nicht Verantwortung zeigt, dann ruiniert man das ganze Gemeinwesen, ruiniert unsere Kultur. Also deswegen, 2015 habe ich das gesagt, weil das Problem ist, ja, das ist das Betriebsgeheimnis der ganzen Krise im Westen, dass man mit diesem Problem nicht fertig wird, dass man nicht bereit ist, seine Kultur zu schützen, ihre Identität zu bewahren. Also das ist ein sehr, 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 sehr ernster Punkt. Und wenn man sich da zu Wort meldet, da lohnt es sich auch, Prügel zu beziehen. Da darf man sich nicht so beeindruckt zeigen. Da muss man dann auch weitermachen.
Nach den ersten Anzeichen dieser Krise ab 2015, wie Sie gesagt haben, kam dann nochmal eine große Krise, nämlich Corona, 5 Jahre später. Haben Sie da auch das Gefühl gehabt, dass man sich widerständig zeigen muss gegenüber dem, was da berichtet, erzählt, behauptet und an Maßnahmen durchgesetzt wird?
Ja, da war natürlich auch eine Überreaktion, das ist schon wahrnehmbar, nur ich gucke dann doch etwas milder darauf, weil ich mir sage, also mit dieser Pandemie, da hatte man jetzt die jetzigen, unsere Generation und die jetzt noch jüngeren, haben überhaupt keine Erfahrung. Deswegen ist da auch unheimlich viel Hilflosigkeit im Spiel und die Angst, bloß nichts falsch zu machen und so weiter. Wenngleich diese Blockwart-Mentalitäten, die überall schlummern, ja auch zum Vorschein kamen. Es kam auch dieser ganze Bodensatz, der mentalitätsmäßige Bodensatz von Gehässigkeiten und autoritärem Verhalten auch zum Vorschein. Also da braucht man sich keine Illusion machen. Nur da lebten wir ja in Badenweiler. Und da reiste man auch besonders wenig herum. Und hier fühlte sich doch noch längst nicht so dramatisch an, wie wenn wir in Berlin gewesen wären. Wir hatten dann hier auch so einen etwas privilegierteren Raum, wo man etwas gelassener sein konnte, selbst etwas gelassener. Umso mehr beobachtete man natürlich die Hysterie in der Halbdistanz.
Also ich nehme wahr, einen doch auch abgeklärten, milden jedenfalls, in Formulierungen immer noch sehr starken Rüdiger Safranski, der so prägend war für viele Leser, für viele Bewunderer. Ich gebe zu, dass ich mich auch immer mit Bewunderung Ihnen genähert habe. Und frage mal zum Schluss, gibt es irgendwas, was Sie glauben, nicht erreicht zu haben, obwohl das für Sie wichtig gewesen wäre?
Sehen Sie, ich kann darauf nicht aus der Pistole geschossen antworten. Und dem entnehme ich, dass es nicht irgendetwas gibt, das mir schmerzlich so gegenwärtig ist, dass ich damit herausgeschossen komme. Ja.
Haben Sie Kinder?
Nein.
Vielleicht das, was fehlt?
Ja, aber nur wenn Sie das jetzt so sagen, und dann würde ich sagen, ja, das kann auch sein. Wir haben hier so trotzdem Neffen und Nichten und so weiter, und die man so in der Halbdistanz dann auch mit ein bisschen betreut. Also so ein aktuelles Fehlen, muss ich Ihnen auch sagen, man hört auch so viel, dass es die Jungen, ganz Jungen ja auch sehr, sehr schwer haben jetzt in dieser Situation. Und man hat natürlich auch ein bisschen weniger Sorgen dann, ja.
Ich gratuliere und, lieber Herr Safranski, danke sehr.
Ich danke Ihnen auch für das schöne Gespräch. Es hat mir auch Vergnügen bereitet.
Das war die Sendung Persönlich im Kontrafunk. Die Fragen stellte Burkhard Müller-Ulrich. Thank you.